So, nun ist es für mich soweit, was manche vom Gottesdienst angesprochen haben. Und Harold, du predigst heute, ne? Ich sage, ja. Letzte Mal, ne? Sage, ja. Und, freust du dich schon? Ich sage, naja, ist ambivalent. Weil ja mit meinem Dienst heute, wir sehen uns zwar noch bis zum Jahresende, aber mit diesem Dienst heute hört auch meine praktische Mitarbeit hier. Nein, Moment, wir haben noch einmal im Männerhauskreis, da treffen wir uns nochmal. Aber so hier von vorne ist es mein letzter Dienst. Und ich habe mich natürlich gefragt, was werde ich heute thematisieren? Jemand sagt mir, sagt der Gemeinde, was du schon immer mal sagen wolltest. Da dachte ich, dann müssten wir den Gottesdienst doppelt so lang machen. Nein, nein, also sowas würde ich ja nicht aufheben bis zum letzten Sonntag. Ich möchte gerne versuchen, eine Brücke zu schlagen zwischen dem, was mir auf dem Herzen liegt für euch. Oder noch für uns, aber dann für euch perspektivisch. Und auf der anderen Seite doch auch das gesetzte Thema im Kirchenjahr ansprechen, nämlich, dass wir in der Adventszeit sind. Und Adventszeit, da kann man sich auf die Thematik einlassen, indem man mal auch in Bibeltexte reinschaut, die das Thema Advent aufgreifen. Und wer ein Losungsbuch hat und hat heute mal reingeguckt, der hat den Wochenspruch schon entdeckt und das ist für mich die Grundlage für die Predigt, wo es heißt, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist gut Luther und so kenne ich diesen Vers auch auswendig. Ich habe es dann nachher dann doch nach der Übersetzung Neues Leben gewählt, den Predigttext, und möchte euch gerne mit hineinnehmen, was es bedeutet, Advent und Gemeindearbeit zu verbinden. Nun mal bitte die erste Folie, die ist schwarz, die ist schon da. Jetzt kommt der Predigttext, ganz genau, den lese ich mal mit euch mit. Im Lukas-Evangelium Kapitel 21, da geht es um die Dinge, die mal kommen werden, eine Zeit, über die Jesus dann spricht. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen erscheinen und auf der Erde werden die Völker in Aufruhr und Entsetzen sein, den wilden Wellen der Meere hilflos ausgeliefert. Viele Menschen werden den Mut verlieren, wenn sie diese Schrecken über die Erde hereinbrechen sehen. Denn selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden alle den Menschensohn mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen sehen. Wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nah. Der letzte Vers ist ja, wie gesagt, dieser Wochenspruch, der uns in dieser Woche begleiten kann. Aber wenn wir uns den Text mal anschauen, eine Frage an euch, was meint ihr, was ist der wichtigste Satz in diesem Bibelabschnitt? Vers 27. Mhm. Jesus kommt wieder, ja? Oder meinst du ganz oben die Bibelstelle? Ja, Jesus kommt wieder, ja, und dann eben der Vers 28 in Gänze würde ich sagen, wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Unsere Erlösung naht. In Advent feiern wir ja auch im Blick auf Weihnachten, dass Jesus gekommen ist. Wir feiern, dass er Mensch geworden ist, dass er Gottes Liebe uns hat hören und spüren lassen und dass er den Tod überwunden hat und die Macht der Sünde und des Satans gebrochen hat zu Ostern und dann am Ostersonntag auferstanden ist. Das feiern wir, aber in der Adventszeit passiert auch noch etwas anderes, was Gott uns nahe und deutlich machen möchte, nahe bringen möchte, dass wir nicht nur rückblickend auf das Kommen Jesu schauen, sondern dass wir nach vorne schauen und im Blick haben, dass Jesus, die Überschrift, wiederkommt. Wir haben am letzten Sonntag eine interessante Predigt gehört von Berthold Gottstein. Da hieß doch das Motto wie? Jesus is the reason for the season. Genau, Jesus ist der Grund. Ich habe es mal über Google übersetzen lassen, weil ich dachte, so alles kenne ich nun nicht. Jesus ist der Grund für die Jahreszeit, heißt es eigentlich, also wortwörtlich übersetzt. Und er hat gesagt, für die Zeit, jetzt konkret für die Adventszeit. Jesus ist der Grund dieser Adventszeit. Er ist geboren, gestorben, aufgefahren zum Vater im Himmel und er wird wiederkommen. Im letzten Buch der Offenbarung, Kapitel 22, sagt Jesus, siehe, ich komme bald. Und die Gemeinde betet ja auch, Herr, komme bald. Und deswegen das Thema nochmal. Moment, geht das jetzt? Nee, ich muss erst mal anmachen. Das ist also das Thema. Und wir haben den Bibeltext uns ja angesehen. Jesus kommt wieder. Aber anders als wir in der Lobpreiszeit gesungen haben, und Ruth, ich habe da ganz genau hingehört, als du gesungen hast und gebetet hast, Herr, dein Friede, der ist da und der erfüllt uns. Das ist das, was wir vielleicht im Gottesdienst gerade erleben. Vielleicht noch nicht mal jeder im Gottesdienst, weil Unruhe die letzte Woche oder die kommende Woche oder momentane familiäre, gesundheitliche, arbeitsmäßige Dinge große Unruhe mit sich bringen. Aber wir suchen schon, wenn wir Gott am Sonntag in den Gottesdienst gehen, diesen Frieden, diese Ruhe, die Geborgenheit und die Stärke, die Jesus uns schenkt. Und doch leben wir in einer Welt, die oft ganz anders aussieht. Die nämlich beschrieben wird, wie das Lukas und nicht nur Lukas, auch Matthäus deutlich gemacht hat. Wir finden das also in drei Evangelien, was denn vor dem Kommen Jesu passiert. Und da dachte ich, als ich die Predigt vorbereitet habe, kann ich das heute zum Thema machen? Können wir darüber heute nachdenken? Ist es etwas, was wir im Advent hören wollen? Das wird heute keine politische Predigt, aber ich merke in der Vorbereitung, ich kann daran gar nicht vorbei. Denn auch wenn wir uns in aller Freiheit versammeln können, ist das nicht weltweit für alle Christen so. Und auch wenn wir bei uns Frieden haben und wissen, wenn wir nach Hause kommen, die Bude ist warm, Licht brennt, unser Bett ist trocken und warm und die Nachbarn sind wohlgesonnen und hauen uns nicht die Fenster ein, das ist nicht überall auf der Welt so. Und wenn wir eine Arbeit haben, die uns ernährt und uns unser Leben ermöglicht, dann haben das viele Leute nicht. Und dass wir in unserem Land Frieden haben, das ist nicht überall auf der Welt so. Und dass wir sagen können, hier im Süden Deutschland, hier geht es uns gut, Jesus, hier sind wir Menschen, hier dürfen wir sein, das ist auch nicht überall so. Die neuen Bürger, die kommen, die haben ihre Gründe, warum sie nicht mehr zu Hause leben. Und da will ich jetzt auch nicht in Details gehen. Aber wir leben in einer Welt, die zusätzlich noch von diesen Dingen beeinflusst werden. Ich sage da nur Greta Thunberg, ja? Der neue Engel der Neuzeit, was für mich religiöse Züge langsam bekommt, macht deutlich, dass Menschen Dinge in unserer Welt wahrnehmen und entweder mit der Botschaft kommen, ich will, dass ihr Angst habt und dass ihr in Panik geratet, oder auch ohne diesen Hinweis Leute wirklich in Panik verfallen. Und warum? Weil die Festen der Erde scheinbar erschüttert werden. Das, was wir für immer gesetzt voraussetzen, dass das Lebensumfeld, die Natur, das Klima, das, was wir an Wetter, auch an Festigkeit am Boden, ich sage mal Thema Erdbeben, was wir kennen, dass das immer so bleibt. Selbst in Deutschland waren jetzt Erdbebenmeldungen gewesen, ne? Und der Boden ist hier nicht durchweg stabil und auch nicht vor Erdbeben geschützt. So, und dann kommt dazu noch, viele Menschen werden den Mut verlieren, wenn sie die Schrecken über die Erde hereinbrechen sehen, denn selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Wenn wir diesen Bibeltext im Lukas-Evangelium noch mal ein bisschen weiter lesen, davor und danach, wird deutlich, dass Jesus hier sein Kommen und das Ende der Zeit anspricht. Und da ist zum Beispiel im Text unmittelbar vor unserem Bibeltext hier die Rede von der Zerstörung Jerusalems. Und nach unserem Text ist ein Bild gebraucht, was Jesus den Jüngern sagt. Er spricht da vom Feigenbaum und er meint da das Volk Israel. Und er meint, wenn der wieder austreibt und Blätter bringt und dann Früchte, dann wisst ihr auch, der Sommer kommt und ihr überträgt es. Ja, das ist auch ein Hinweis auf Israel, wenn es wieder entsteht, wenn es wieder wächst und reift und zur Kraft findet, dass dann auch das Ende der Zeit nahe ist. Und damit wird die Predigt heute als Adventszeit nochmal eine Predigt, die vielleicht einen ganz anderen Akzent bekommt, nämlich, dass wir mit der Erwartung, dass Jesus wiederkommt, uns auch auf Dinge einrichten müssen. Müssen wir gar nicht. Nee, wir müssen uns überhaupt nicht einrichten auf die Dinge. Die werden einfach kommen und wir können unvorbereitet in diese Zeit kommen. Wir können uns aber auch vorbereiten mit dem, was Jesus sagt, nämlich, dass wir nicht in Panik geraten. Und der erste Gedanke zu meiner Predigt, Jesus kommt wieder, vor seinem Kommen wird es chaotisch. Das ist keine Drohung, das ist kein von Gott beabsichtigtes Szenario, sondern das ist für mich Auswirkung, dass die Menschen ohne Gott leben wollen. Und ob sie nun in Miteinander in Kriege geraten, die Gott nicht anzettelt, sondern die Menschen aus welchen Gründen auch immer anzetteln, und dass die Natur Schaden nimmt, weil wir Menschen es eben nicht beachten, dass wir die Erde uns untertan machen sollen und dafür sorgen, dass sie behalten und wohlbehalten und versorgt ist, sondern wir beuten sie aus. Ja, ich ja nicht, aber ihr vielleicht oder andersrum. Ihr nicht, aber ich. Und sei es mit irgendwelchen digitalen Sachen hier, wo dann irgendwo der Boden aufgerissen wird und Schadstoffe entstehen bei der Herstellung von Batterien und dergleichen. Ich gebe nur Stichwort, ihr wisst alles, was da mit rein drinne hängt. Wenn Jesus, bevor Jesus wiederkommt, werden die Dinge, die wir auf der Welt erleben, global gesehen aus den Fugen geraten. Und auch wenn Christen zu allen Zeiten sagten, oh ja, die Wiederkunft Jesu, der kommt bald, ist ja wirklich schlimm. Im Mittelalter haben sie es gesagt. Und schon als die erste Christenverfolgung unter Domitian im ersten Jahrhundert, im zweiten Jahrhundert stattgefunden hat, das waren so unhaltbare Zustände, so ein Druck für die Christen, dass sie sagt, das kann gar nicht noch schlimmer werden, Jesus wird bald wiederkommen. Wir schauen auf ihn und beten, Herr, komme bald. Und doch sind mittlerweile 2000 Jahre vergangen. Und ich denke, na klar, zu allen Zeiten haben Christen auch gesagt, Jesus kommt bald wieder und haben mit dieser Hoffnung gelebt und ihr Leben gestaltet. Aber was der Unterschied für mich heute ist, auf der einen Seite, dass Israel wieder als Staat existiert und damit auch Verheißungen und prophetische Aussagen über das Ende der Zeit und über die Funktion, den Auftrag von Israel spricht und auch die neutestamentliche Gemeinde, das ist das eine. Und zum anderen, dass man sieht, dass viele Dinge, die heute passieren, globale Auswirkungen haben. Das stimmt dann wirklich. Wenn in China ein Sack Reis umfällt, dann gibt es woanders ein Erdbeben. Im Bild gesprochen. Ja? Aber wenn da zwei Länder miteinander Krieg machen, dann ist plötzlich unsere Wirtschaft betroffen. Dann ist da Bambule an der Börse. Ja? Und ich frage mich, wieso muss man da so einen Stress haben? Ja? Soll mal ein bisschen durchschlafen, ein bisschen chillen und dann übermorgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Aber Panik ist immer gut. Also bevor Jesus wiederkommt, wird es richtig chaotisch. Und das ist eine Beschreibung, die können wir gut finden oder schlecht finden, die ist einfach so. Und ich finde es gut, dass Jesus, der sagt das ja zu seinen Jüngern, dass Jesus diesen Blick hat. Und er sagt uns auch, Leute, wenn das dahin kommt, dann fallt nicht in Panik. Dann fallt ihr nicht ins Chaos, sondern da habt ihr etwas gegenzusetzen. An dieser Stelle möchte ich gerne ein bisschen konkreter werden, was das Persönliche betrifft. Natürlich, es wird chaotisch werden, so globale Dinge. Aber manch einer sagt, die globale Welt interessiert mich gar nicht. Mein Mikrokosmos ist mir schon chaotisch genug. Ich habe gar keine Kraft mehr für alles andere. Und das stimmt auch. Und das ist auch vollkommen okay, wenn jemand sagt, meine Kraft, mein Denken, meine Gestaltungsfähigkeit, mein Beten, was weiß ich, es reicht nicht über meine kleine Welt, in der ich lebe. Da kann Kraft und Energie und Glauben wirklich bis an die Grenzen belastet werden. Und doch auch in dieser Situation, sagt Jesus, das ist nicht das Letzte. Danach kommt noch was. Nein, nicht danach kommt noch was, danach kommt noch wer. Nämlich Jesus. Ein nächster Vers möchte ich gerne mit euch angucken. Wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick. Hier sind ja zwei Tätigkeiten benannt. Das eine ist, ich kann so stehen, mich irgendwo gebeugt haben und kann dann den Blick heben. Es geht eine gewisse Möglichkeit, geht's. Ja, ich kriege den Nacken jetzt nicht höher. Und dann kommt das Zweite, richtet den Blick und erhebt euch. Und das sind zwei Dinge, die sind unbedingt wichtig, weil nur die Blickrichtung zu ändern, hat noch keine Auswirkung auf mein Leben. Da kann ich vielleicht mal einen guten Gedanken haben, positives Denken könnte sowas sein, ja, Kopf hoch, es wird dir nicht zum Tode dienen und so. Ja, also man kann ja alle möglichen, auch Bibelworte jemandem sagen, jetzt einen Krampf im Nacken gibt es ja gar nicht. Ja, ist auch nicht meine übliche Haltung. Ja, meistens habe ich mich aufgestreckt und gucke so nach oben. Ja. Hat mal jemand Physiotherapeut hier? Oh Mann. Ja, wenn man schon mal plastisch werden will, ja. So, also, wenn das anfängt und wenn ihr das Empfinden habt, irgendwie bricht jetzt alles über uns herein. Oder auch über mich ganz persönlich, dann hebt den Blick. Dann guckt dorthin, wo der Psalmbeter sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wir haben ein schönes Lied, was wir da auch manchmal singen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Und das ist so wichtig. Und wenn ich die Bibel durchforsche und mich an manche biblische Geschichte erinnere, wie oft wird Israel aufgefordert, den Blick wieder aufzuheben, wenn sie niedergeschlagen sind, voller Verzweiflung. Ob nun in der Gefangenschaft in Ägypten oder später, als sie dann mit Nachbarschaftskriegen im gelobten Land zu tun hatten. Ihren Blick immer wieder auf Gott richten. Und wenn wir sehen, wie die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, manchmal regelrecht von Jesus auch den Blick gehoben bekommen haben. Sie mussten zu Jesus aufschauen. Ja, die Bettler, die am Wegesrand saßen, die konnten nicht anders, die mussten aufschauen. Oder ganz spannend für mich der Bericht von der Stillung des Sturms und des Meeres, wo es heißt, dass Jesus auf dem Berg ist und dann sieht er, wie die Jünger über den See und haben kräftig zu rudern gegen Wind und Wellen. Dann kommt er zu ihnen. Und ich habe darüber auch mal eine Predigt gehalten, vielleicht erinnert ihr euch. Und dann irgendeiner schreit, Hilfe, ein Gespenst. So, die waren vollkommen am Rudern, am Wasserschöpfen, Rudern, Wasserschöpfen, ans rettende Ufer und haben nicht um sich rumgeguckt, nichts und niemanden gesehen. Und irgendeiner muss mal Pause gemacht haben, hat hochgeguckt, hat Jesus gesehen, dachte, jetzt ist vorbei. Ja, weil man damals auch dachte, so Gespenster ziehen die Fischer ins Wasser runter und bringen die um. Hilfe, ein Gespenst. Und dann sagt Jesus, fürchtet euch nicht, ich bin's. Habt keine Angst, tritt ins Boot, gebietet Wind und Meer und alles ist in Ordnung. Da musste man auch aufschauen, was ist das für eine wichtige innere Herzenshaltung in all dem, was uns auffrisst, was uns Betriebsamkeit hält, in dem, was uns Angst macht im Blick auf das, was in der Welt passiert, dass wir auf Jesus schauen. Auch als Gemeinde auf Jesus schauen, weil das eine ganz wichtige Tätigkeit ist, eine wichtige Entscheidung. Und ich habe an dieser Formulierung ein bisschen überlegt, wie ich es schreibe. Ich habe es ganz bewusst so gewählt. Wir vor seinem Kommen wird es chaotisch, doch wir heften unseren Blick an Jesus. Das ist eine Beschreibung aus der Handwerksarbeit, Näharbeit. Ja, da wird ein Knopf angeheftet oder ein Flicken angeheftet. Also da wird etwas verbunden, was beieinander bleiben soll. Und darum geht's, dass wir unseren Blick zu Jesus ziehen lassen und ihn gleichsam an ihm festmachen. Das schaffen wir in der Regel nicht alleine. Deswegen haben wir auch Gemeinde, deswegen haben wir Kleingruppen, deswegen feiern wir Gottesdienst, dass wir diesen Blick auf Jesus immer wieder einüben und uns gegenseitig ermutigen und achtsam miteinander umgehen, wenn jemand diesen Blick nicht mehr hat, nicht mehr kann, weil das Leben ihn zu Boden drückt. Und er hat gar nicht mehr die Kraft, vielleicht den Blick zu heben. Dass wir ihm sagen, du, kann ich mittragen, kann ich mithelfen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, sagt Jesus. Ich will euch erquicken. Wie macht er das denn? Indem er uns die Last abnimmt? Indem er uns neue Kraft gibt? Ich habe mal für mich so verstanden, dass das bedeutet, dass Jesus unter der Last, die wir tragen, seine Schulter mitschiebt und mitträgt. Und damit richtet er uns auch ein Stück auf. So greift Jesus ein. Und da ist es wichtig, dass wir auf Jesus schauen und ihn nicht aus dem Blick verlieren. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe Zeiten hinter mir, wo die Not in meinem Inneren so groß war, dass ich keinen Blick mehr für Gott gehabt habe. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass es da noch einen Gott gibt, der keine Gebete erhört. Was soll ich mit so einem Gott? Der mein Leben nicht ändert. Was soll ich mit so einem Gott? Gibt es da überhaupt einen? Ich habe tiefste Zweifel bekommen und ich bin dankbar, dass der ein oder andere ganz sensibel und feinfühlig meinen Blick geholfen hat, dass ich ihn heben kann. Und dass es letztendlich dann auch Jesus war, der mich an sein Herz wieder gezogen hat und das gemacht hat, wozu er hier auffordert. Ja? Wir heften unseren Blick an Jesus, so erhebt euren Blick und richtet euch auf, so heißt es dann im Urtext. Also die Aufforderung ist das eine und wo wir es nicht können, brauchen wir einander. Und da ist Gemeinde wirklich das große Geschenk. Mit dem Aufrichten, mit dem gegenseitigen Ermutigen fassen wir ja auch neuen Mut. Wir gewinnen eine neue Blick- und Lebensrichtung. Wir schauen vorher runter und schauen dann nach oben. Man kriegt einen anderen Horizont. Man sieht nicht nur das, was vor den Füßen liegt, was schwer ist, sondern man sieht vielleicht das Ziel wieder. Und das Ziel kann heißen und heißt für uns als Christen auf jeden Fall, dass wir bei Jesus in der Herrlichkeit ankommen. Da sind wir unterwegs. Und ihr Lieben, das wünsche ich euch auch hier in der Gemeinde, dass ihr euch so gegenseitig helft und stärkt und ermutigt. und dass ihr euch auch gegenseitig helfen könnt, auch euch aufzurichten. Und dazu braucht man aber auch einen Blick füreinander. Ja, ich habe jetzt wahrgenommen, da wird jetzt so manches neu geplant und Gemeinde, die so rasant wächst, wie hier in Kirchhardt, da kommt man manchmal mit der Infrastruktur gar nicht hinterher. Da muss man aber nachlegen und dranbleiben und da freue ich mich, dass das geschieht. Und ich wünsche euch, dass es euch gelingt. Nicht nur von der Idee, von der Struktur auf dem Papier, sondern dass es auch mit Personen, mit Manpower und mit Herzenspower und Gebetspower gefüllt wird. Das wünsche ich euch von Herzen. Sodass man auch immer wieder hier über die Gemeinde sagen kann, hier habe ich erlebt, dass sich mein Blick wieder gehoben hat. Hier konnte ich von meinem Elend, meiner Not eine andere Perspektive bekommen. Hier habe ich gemerkt, dass mich jemand anspricht, dem ich vertrauen kann. Hier habe ich gemerkt, hier begegnet mir Gott und er rührt mein Herz an und er richtet mich auf. Und das wünsche ich euch, dass ihr das hier immer wieder erlebt und dass ihr Multiplikatoren seid als Gemeinde hier im Ort und darüber hinaus. Vor seinem Kommen, vor dem Kommen Jesu wird es chaotisch, doch wir heften unseren Blick an Jesus. Wir machen es fest, wir lassen uns da nicht beirren, auch nicht durch Lust und Launen und was auch immer, sondern wir sagen, Herr, ich habe mich entschieden, dir zu folgen. Und was an mir liegt, will ich alles dran setzen. Und ich weiß, das ist nicht viel. Aber wisst ihr, für die Situation hat Gott mit uns einen Bund geschlossen, wo er sagt, ich weiß, dass du nicht viel kannst. Ist gar nicht so schlimm, ich kann umso mehr. Ich halte dich. Ich bin der Starke und du bist der, der schwach sein darf, der immer wieder schwach wird und ich halte dich trotzdem. Dann noch eine letzte Idee. Und dann werden alle den Menschensohn mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen sehen. Das stelle ich mir cool vor. So mitten in dem ganzen Lebenskampf und Arbeiten, man schuftet auf Arbeit und ein anderer hat gerade Urlaub, egal wo wir sind, einer liegt im Krankenhaus, ein anderer im Sterben, ein dritter, der liegt in der Schaukel und erholt sich, andere freuen sich auf Feste, wieder andere trauern, ganz egal wo wir sind, irgendwann mal kommt der Tag, wo wir Jesus kommen sehen in den Wolken. Nun fragt mich nicht, wie wir das sehen können und die in Neuseeland auch. Ja, das ist ja nun mal von der Erde her genau andersrum, ja, also fragt mich nicht. Ist zum Glück auch nicht mein Problem, dass ich nicht so kommen muss und ich muss das auch nicht organisieren. Das macht Jesus, aber die Menschen werden ihn sehen. So wie er bei Himmelfahrt aufgefahren ist, haben die Engel gesagt, was guckt ihr so in den Himmel? So wie er gegangen ist, der Jesus, so wird er wiederkommen. Und das ist eine Hoffnung, über die rede ich heute, dass wir Jesus so erwarten dürfen. Das ist die Botschaft, die ich heute weitergeben möchte, dass in den chaotischen Situationen in der Welt, auch in deinem Mikrokosmos, in deinem Herzen, in deiner Familie, auf Arbeit, dass Jesus sagt, ich komme, verlier das nicht aus dem Blick. Ich komme wieder. Und dieses Kommen soll keine Angst auslösen. Das wird in der Bibel auch beschrieben, dass wenn Jesus wiederkommt, dass es Menschen geben wird, die haben Angst. Die ihn nämlich nicht kennen und die ihn abgelehnt haben, die werden mitkriegen, dass er kommt. Und dann heißt es in der Offenbarung, die werden sich verstecken in Felsklüften und in Löchern und werden sich letztendlich vor Jesus nicht verstecken können. Aber ich möchte gerne zu diesen Menschen gehören, die sagen, Jesus, ich erwarte dich mit Freude. Ich erwarte dich mit Freude. Und dazu will ich es zulassen, dass du mir begegnest. Und dazu will ich dich suchen. Und ich trage mal noch eine Sache nach zu dem ersten Punkt. Es wird chaotisch werden. Dann ist ja jetzt hier unten im letzten Vers, denn eure Erlösung naht. Also die Antwort auf Chaos ist von Gottes Seite her Erlösung und Befreiung oder Rettung. Antwort auf Chaos, Jesus kommt und nimmt uns da raus. Jesus schenkt neues, heiles Leben. Wer das für sich noch nicht erkannt hat, dass Nachfolge Jesu wirklich was mit chaotischer Ausgangssituation zu tun hat, mit lebenszerstörerischer Ausgangssituation und dass ich Jesus brauche nicht als Freund, der meinem Leben einfach nochmal eine bessere Wende gibt oder mir nur Hoffnung gibt, weil ich immer so mutlos bin, sondern weil er das Chaotische in meinem Leben, dass ich nämlich den Tod und die Trennung von Gott verdient habe, dass er das nimmt. Wer das noch nicht erkannt hat, der ist mit Jesus als Freund unterwegs, alles super, aber der hat das Entscheidende seines Erlösungswerks nicht verstanden. Und ich bin Menschen begegnet, die erzählen ganz toll von Jesus und wer er für sie ist. Und wenn ich dann frage, und wie sieht es denn aus, wozu brauchst denn du Jesus? Und dann vermisse ich so einen Satz, ich brauche Jesus, weil ich ohne ihn wirklich verloren ginge. Weil ich ohne ihn keine Vergebung meiner Schuld habe. Weil ich ohne ihn von Gott getrennt bliebe. Und ich wünsche, dass diese chaotische Situation, und das wollte ich noch nachtragen, das habe ich jetzt überblättert, dass das auch immer eine Botschaft auch hier in der Gemeinde ist. Dass ihr mutig und zuversichtlich, aber auch klar und mit Liebe so herausfordert, einzuladen zur Nachfolge, weil Jesus der Retter ist und nicht nur Freund. Er ist Retter und Erlöser. Und das brauchen wir eben, um das Chaos zu überstehen. Und dann im letzten Teil eben, bei dem letzten Gedanken, weil er nämlich der tragende Grund unserer Hoffnung ist. Warum? Weil er der Erlöser ist. Er kommt, um uns frei zu machen. Und über zwanghafte, bedrängende, abhängige Lebenssituation, Lebensweise können wir alle ein Lied singen. Ja? Wer früh morgens raus muss, wo er noch so müde ist, weil er auf Arbeit muss, der freut sich nicht jeden Tag. Es sind halt gewisse Verpflichtungen, die es mit sich bringt, wenn man einen Job hat. Da muss man auch hin, auch wenn man gar keine Lust hat oder wenn man müde ist. Das ist eine Abhängigkeit, das ist noch eine gute Sache. Aber es gibt andere Dinge, in denen steckt man drin, weil man, weil man einfach in den Fängen des Bösen steckt. In den Fängen des Teufels, der unser Leben zerstören will. Und da rede ich nicht nur von Süchten und von Abhängigkeiten, Drogen und dergleichen. Da rede ich auch davon, dass zwischenmenschliche Beziehungen vielleicht so zerstört sind und man keinen Willen, keinen Mut hat, was zu klären, weil man sagt, ach, ist eine Bagatelle. Oder machen ja alle so. Oder dass man hinter dem Rücken redet, dass man Beziehungen zerstörerisch gestaltet. Jesus ist der, der uns aus diesen Beziehungen befreien will. Dazu ist er gekommen. Und er ist zuverlässig in seiner Zusage. In einer untergehenden Welt kündigt sich Jesus an als der, der diese Welt hält und sie dann neu machen wird. Und manchmal ist es auch so, dass wir das in unserer kleinen persönlichen Welt erleben, dass Gott etwas neu macht. Und manchmal ist es so, dass wir durch Krisen gehen müssen, bevor etwas neu wird. Und ich weiß nicht, ob das auch ein Satz ist, der auch für die Gemeinde Gültigkeit hat, dass man da auch manchmal durch Krisen gehen muss. Gut, jetzt 2012, 2013 ist nun die sprichwörtliche, auch mir noch sehr plastische und lebendige Geschichte in Erinnerung, wo wir durch Krise gegangen sind, aber wo was Neues geworden ist. Vielleicht ist so eine Krise immer wieder auch nötig, damit wir mal die ganze Schlacke abkriegen, die sich so langsam ansetzt. Auch in unserem Glauben. Vieles wird im Glauben auch Gewohnheit, Tradition, Ritus. Und wenn man in eine richtige Krise geht, wir wollen da nie rein. Ich hätte auch nicht gesagt, hey, ich brauche mal eine kleine Krise. Brauche ich nicht. Aber Gott lässt diese Dinge zu und sie können mit ganz verschiedenen Gesichtern kommen. Er lässt es zu, weil er uns prüfen will, weil er uns erneuern will, weil er uns neu begegnen will, weil er uns liebt. Können wir uns in Krisen überhaupt nicht vorstellen, dass Gott uns liebt, aber es ist am Ende so. Und es hat was damit zu tun, dass wir in einer Welt leben, die nicht nur heil ist und Heilsames erzeugt, sondern weil da immer wieder Destruktives, Zerstörerisches passiert. Und dazu brauchen wir den Erlöser. Und der kündigt sich an. Darum hebt eure Augen auf, richtet euren Blick nach oben und hofft und gewinnt Mut, weil sich eure Erlösung naht. Und diese Erlösung, die wird uns dann letztendlich auch schon in Weihnachten, worauf wir jetzt auch von der Feierzeit her, Adventszeit hingehen, auch deutlich. Da ist die Botschaft der Engel an die Hirten: Habt keine Angst, fürchtet euch nicht, denn euch ist heute große Freude widerfahren, denn der Retter der Welt ist heute geboren. Der Retter der Welt, ihr habt Grund zur Freude. Jesus als der Retter ist in diese Welt gekommen. Und als dieser Retter und Erlöser kommt er wieder. Ich wünsche mir in Krisensituationen, dass ich diesen Blick nie verliere. Und wenn ich ihn verliere, dass Leute mich daran erinnern und mir diesen Blick wieder vor Augen malen. Und ich wünsche euch, dass ihr mit diesem Blick immer unterwegs bleibt, euch gegenseitig ermutigt und stärkt, sodass Jesus in eurer Mitte immer wieder auch für andere Menschen erlebbar ist. Und dass, was Gott euch an Segen gibt, zu anderen Menschen fließt. Und dass ihr kreativ werdet und seid, den Erlöser zu verkünden und als Erlöste in dieser Welt unterwegs zu sein. Sehet auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jesus kommt. Vor seinem Kommen wird es chaotisch, doch wir heften unseren Blick an Jesus, weil er der tragende, der treue, der zuverlässige Grund unserer Hoffnung ist. Gott segne euch persönlich in euren Ehen und Familien. Er segne euch als Gemeinde. Hier am Ort und da, wo ihr im Kanon, im Zusammenspiel anderer Gemeinden unterwegs seid, auch hier in Kirchhardt. Und da, wo ihr wohnt. Ihr Sonntag ist ja hier für euch Gottesdienst, aber Gottesdienst in der Woche ist dort, wo ihr lebt. Und er segne euch, dass Licht entsteht und Hoffnung und Leben für die Menschen um euch herum. Amen.